Domradio Menschen.
Ein Blütenmeer in einer Kapelle. Dafür hat unser Gast heute für 550 Euro um 6:30 schon mal die Blumen beim Floristen geholt. 4 Tage lang wird es in einer Kapelle in der Eifel dann sehr festlich zugehen. Von dieser Kapelle, der Ahe-Kapelle, erzählen wir in dieser Sendung. Aber vor allem von dem, der den Blumenschmuck heute beim Floristen geholt hat, von Burkhard Brücker. Schreiner, Erzieher, Domführer, der Theologe Burkhard Brücker hat in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet. Heute ist er unter anderem Domführer im Kölner Dom und in seiner Gemeinde zuständig für die Ehrenamtler als Ehrenamtsentwickler, wie das schöne neue Wort heißt. Außer einem neuen Wort gibt es auch noch einen neuen Namen zu lernen. Ich kannte jedenfalls die Äbtissin Regenfledis nicht. Bis zu dieser Sendung. Herzlich willkommen, Burkhard Brücker. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Die Sendung Menschen beginnt mit einem Fragebogen, den der Gast immer, der stellt sich sozusagen immer selber vor, Burkhard Brücker. Das wissen wir schon. Aber bitte, Alter.
Ich werde dieses Jahr 52.
Beruf?
Ehrenamtsentwickler im Moment.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Ja, gibt's. Die hat viel mit Talenten zu tun, glaube ich.
Okay. Religion?
Katholisch.
Wie gerne?
Sehr.
Sehr gerne katholisch. Von meinem Vater habe ich?
Die Kraft anzupacken.
Meine Mutter hat mir?
Viel Mut gemacht.
Der schnelle Brüter von Kalka, ganz nah bei meinem Heimatdorf, war als Kind für mich?
Faszinierend, aber gleichzeitig auch abschreckend.
Dass der Kirchenvorstand unserer Gemeinde aufgelöst wurde, damit unser Pastor gezwungen werden konnte, Kirchengrund für das Atomkraftwerk zu verkaufen, das war für mich
schockierend.
Dass der schnelle Brüter nie gebaut wurde, war für mich
das Ergebnis eines langen Prozesses.
Mein Heimatpfarrer hat mir gezeigt, dass Pfarrer
wie ein Vater sein können.
Regenfledis ist für mich
eine Lebensbegleiterin.
Wenn ich in meiner Heimatkirche bin, fühle ich,
das ist für mich zu Hause.
Als ich in Frankreich das erste Mal als Deutscher vor den Franzosen stand, wusste ich noch nicht,
dass die Geschichte des Ersten Weltkrieges noch nicht vergessen war in Frankreich.
In Steyl, bei den Steyler Missionaren, habe ich gelernt,
das Tischlerhandwerk von der Picke bis ganz zum Ende zur Gesellenprüfung.
Pfarrer wollte ich werden, weil
ich als Vorbild meinen alten Heimatpfarrer hatte.
Pfarrer konnte ich nicht mehr werden, als ich begriff,
dass die Strukturen der Kirche sich wahnsinnig verändern würden.
Josef Beuys hat mich viel beschäftigt, weil
ich eine Diplomarbeit in Theologie schreiben musste.
Sozialarbeiter war meine Lösung, weil
ich so mit Menschen zusammenarbeiten konnte.
Als Erzieher konnte ich
vielen jungen Menschen ein Stück ihres Lebensweges bahnen.
Als Erzieher konnte ich nicht
Nächte zu Hause sein.
Kinder und Jugendliche sind offen für Religion, wenn
ich ihnen ehrlich begegne.
Als ich das zerstörte Innere der Ahe-Kapelle das erste Mal sah, war ich
total betroffen.
Ich wusste, ich muss die Ahe-Kapelle aufbauen, weil
dieser Ort etwas Besonderes hatte.
Wallfahrer oder Pilger oder Besucher der Ahe-Kapelle werden erleben, dass
sie dort Ruhe finden und berührt werden.
In der Ahe-Kapelle kann ich
Tage verbringen.
Ein Kirchenschatz ist für mich
die Begegnung mit Menschen, von denen ich nicht gedacht habe, dass die an diesem Tag kommen.
Ich setze mich für die Rettung oder die Restaurierung von Ritualgegenständen ein, wenn?
Ich merke, dass sie auch noch für die Zukunft etwas zu sagen haben.
Im Kölner Dom zu arbeiten ist?
Eine Herzensfreude.
Das Café mittendrin ist?
Begegnungsstätte für viele Menschen.
Ehrenamtler zu unterstützen heißt?
Sie wertzuschätzen.
Ein Ehrenamt ist eine Ehre, wenn?
Die Menschen merken, dass sie dort erfüllt sind.
Gott ist?
Alles.
Ganz viele Themen für diese Sendung heute. In der Sendung Menschen geht es jetzt um ein Meer. Weil wir reisen gar nicht an einen Strand, Burkhard Brücker, sondern es geht um ein Blütenmeer. Und ich habe schon die Bilder davon vor mir liegen. Das sind Blumen, das fängt in so einem, da gibt es Altrosa, da gibt es Beige, da gibt es rötliche Töne und das schimmert und das schattiert in, ich weiß nicht, es sieht aus wie Hunderten von Nuancen. Sie haben heute Morgen diese Blumen abgeholt. Ich habe schon ganz am Anfang der Sendung gesagt, Sie haben 550 Euro dafür ausgegeben. Der Florist hat sich hoffentlich gefreut. Ihr ganzes Auto ist voll und Sie können gerade noch schalten damit. Und ich fand es spannend, wo Sie das her haben, was die Inspiration für diese Blumen sind.
Ja, ich habe die Hochzeit von Carl Philipp aus Schweden gesehen und war ganz fasziniert von diesen Pastelltönen, die dort überall zu finden waren im Blumenschmuck und habe dann irgendwo bei mir gedacht, daraus müsstest du eigentlich mal was machen.
Also im Blumenschmuck klingt jetzt irgendwie so, als wäre es nur der Brautstrauß, ist aber gar nicht so, sondern das sieht aus, als wäre eine ganze Wand, wie eine Tapete, hängen da die Blumen.
Genau, das fand ich eben so faszinierend. Das fing schon in der Kirche an, da waren ganze Wände aus diesen Pastelltönen und dann dieses glückliche Paar davor zu sehen, die sich ja wirklich, so war mein Eindruck, lieben. Das passte alles wunderbar zusammen.
Also das hat Sie inspiriert. Sie haben die Blumen ja jetzt nicht für eine Hochzeit gekauft, sondern der Blumenschmuck wird heute von Ihnen in die Eifel gefahren und er soll zur Ahekapelle. Sie haben ein kleines Heftchen mitgebracht. Da sind diese Blumen auch vorne drauf und das heißt Ahekapelle in Blüte. Und das ist das Programm von 4 Tagen Festwoche, sag ich jetzt mal, Ahekapelle in Blüte. Was ist das für ein großes Ereignis? Worum geht es?
Es geht darum, in diesem Blumenschmuck verschiedene Formen von Gottesdienst zu feiern, die mir im Laufe der Zeit, in der ich da arbeite und mitmache, ans Herz gewachsen sind, wo ich gemerkt habe, das könntest du mal schön zusammenführen. Und so habe ich mir lange überlegt, wie kann das gehen? Und daraus sind dann 4 Tage geworden.
Da ist zum Beispiel am Freitag die Lesung, das Hohelied aus dem Alten Testament mit dabei. Also es ist, Sie haben auch Gottesdienstformen entwickelt für diese Festwoche, oder?
Ja, ich habe auch mal so für mich gedacht, dieses wunderbare poetische Buch Hohes Lied aus dem Alten Testament wird ja kaum auch in der Liturgie zusammenhängend mal gelesen. Und das ist ja hohe Poesie. Und da sind wunderbare Bilderwelten und da spielt zum Beispiel der Granatapfel eine Rolle, dessen Farben eben auch in dem Blumenschmuck wiederkommen. Es werden auch Granatäpfel dort sein. Und da wird die Liebe beschrieben und eigentlich schöner kann man es nicht ausdrücken.
Und dann ist es eben so, dass diese Kulisse und die Tatsache, dass es eingebettet ist in 4 Tage Gottesdienst, den Text ganz anders wirken lassen können für die Menschen, die da hinkommen.
Genau. Und es kommen sehr unterschiedliche Menschen dorthin. Und für mich besonders schön, dass ich Menschen zusammenbringen kann, die diesen Text auch lesen werden, mit denen ich viel gesprochen habe, wo ich herausgefühlt habe, das könnte jemand sein, der zum Beispiel die Liebende liest oder den Liebenden. Und da ist für mich immer die Frage, steht der hinter dem Text oder was macht das mit dem dann? Und daraus hat sich dieses ganze Spiel entwickelt, was sich da am Freitagabend ereignen wird, wenn man so will.
reden wir über den Ort, an dem das stattfindet. Da kommen schon viele Menschen hin, also Pilger, Touristen, Wanderer, Musikanten und viele Ehrenamtliche. Seit ungefähr 5 Jahren ist dieser Ort einer, an dem Menschen zusammen beten. Und angefangen hat es damit, als sie in der Eifel noch im Kloster Steinfeld als Erzieher gearbeitet haben und vormittags die Zeit natürlich frei hatten, wenn die Kids alle Schule haben. Und sie sind ein großer Walker, haben ihre Stöcke genommen, sind losgezogen und sind ins Gensbachtal gekommen und haben was gesehen.
Ja, ich kam um eine Ecke. Ich suchte mir damals eine neue Strecke für mein Nordic Walking, war da nach Nettersheim gezogen und jemand sagte zu mir, da musst du mal die Strecke abgehen, komm um die Ecke und sehe dann diesen Bau dort auf einem Hügel liegen. Und als jemand, der so ein bisschen von Kunsthistorie eine Ahnung hat, war sofort klar, das ist was Besonderes. Ein hoher gotischer Chor, ein kleines Gebäude davor, habe ich so in der Art noch nie gesehen und habe gedacht, da gehst du mal näher dran. Und kam dann an die Tür, da war ein Fenster drin und ich guckte da rein und sah im Inneren alles kaputt. Und das hat mich nicht losgelassen.
Würden Sie, finden Sie, dass ich zu weit gehe, wenn ich sage, das könnte ein Bild für Kirche sein, wie sie oft, also nicht immer, aber wo es einfach Orte gibt, wo es so ist. Es gibt noch das Gebäude, aber innen drin ist alles kaputt. Es wird eigentlich nicht mehr genutzt.
Ja, aber das war jetzt nicht das Bild, was mich sofort irgendwie gepackt hat, sondern das irgendwie, es hat mir so wehgetan für diesen Ort.
Ah, der Ort, also dass es an dem Ort Zerstörung gab. Also außen konnte man die Schönheit noch ahnen, aber innen gab es nur Zerstörung. Das hat ihnen wehgetan.
Ja.
So wehgetan, also der Schmerz war so groß, dass sie sofort angefangen haben, was dagegen zu tun. Was haben sie gemacht?
Ja, ich bin nach Hause und neben mir wohnte oder wohnt ein alter Schmied, ein richtiger Haudegen, der die Leute dort in der Eifel kennt und ich habe den gefragt, kennst du jemanden, der dort zuständig ist, kannst du mich mit denen in Verbindung bringen? Das hat er dann getan.
Und dann haben sie angefangen, sie haben ganz viel gemacht, sie haben eine Postkarte mitgebracht, die sie selber hergestellt haben, die Aarekapelle St. Servatius im Genfbachtal in der Nordeifel. Da kommen wir später nochmal drauf, aber da gibt es mittlerweile, es gibt eine Statue, es gibt ein Altarbild, es ist schön von außen anzusehen, es gibt einen Förderverein, also sie haben in diesen 5 Jahren mächtig gewirbelt und einen Ort geschaffen, an dem ganz viel stattfindet. Darauf kommen wir aber gleich. Die Sendung Menschen, heute zu Gast ist Burkhard Bücker. Zu Hause, das war der Niederrhein und es war ein Bauernhof. Sind auf einem Bauernhof groß geworden. Sie waren der Älteste, sie hatten viele Geschwister und ich will auch dieses Hönnepel raus, weil das liegt bei Kalka oder ist sogar ein Ortsteil von Kalka und Kalka, das kennen wir alle, denn der Ort steht für den schnellen Brüter, das Kernkraftwerk Kalka, das 1985 fertig wurde und nie an den Start ging. Dann kam Tschernobyl und dann war das Aus für den schnellen Brüter und in einem Artikel habe ich gefunden, von jedem Platz in Hönnepel kann man die Bauten sehen, die einmal schneller Brüter sein sollten und jetzt Wunderland heißen. Freizeitparks und 6 Hotels mit 1000 Betten. Es gab Zustimmung und Ablehnung. Der Graben zog sich durch das Dorf über die Schützenfeste bis an die Theke. Und ich ergänze jetzt mal, der Graben zog sich auch durch die Kirche. Ich habe im Fragebogen das schon erzählt. Das war eine ganz heiße Zeit. Der Bischof hat damals den Kirchenvorstand entlassen, weil der Kirchenvorstand und der Pfarrer nicht so wie der Bischof wollten. Was ist passiert?
Ja, da sollte Kirchenland verkauft werden, damit der Brüter gebaut werden konnte. Und der Kirchenvorstand hatte sich dagegen, gegen den Verkauf entschieden. Und der Bischof wollte das aber. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kirchenvorstand abgesetzt wurde und somit das Land für den Brüter frei wurde.
Ich kann mir vorstellen, dass das, also diesen Graben, den der Journalist da beschrieben hat, der durch das ganze Dorf gegangen ist, dass der auch durch die Gemeinde gegangen ist an der Stelle.
Ja, das war ja ein sehr geschlossenes Dorf. Als ich ein Kind war, etwa 600 Einwohner. Man kannte sich und
Das ist nichts, da kennt jeder jeden,
jeder
oder?
Jeder kennt jeden und natürlich gab es dann unterschiedliche Einstellungen zu dem Brüter, Befürworter und Gegner. Bekannt ist vor allen Dingen die Familie Maas, Bauer Josef Maas, der sich gegen den Brüter auch ausgesprochen hat.
Der richtig Widerstand geleistet
hat, sich gegen ihn ausgesprochen hat. Sehr darunter gelitten hat und dann auch am Ende aus Hönnepel weggezogen ist. Und wenn man sich vorstellt, dass das eine Familie ist, die generationenlang dort in dem Dorf gewohnt hat, was das bedeutet, wenn dann der Bauer wegzieht. Das ist mit ganz viel Schmerz verbunden. Mittlerweile sind viele Kinder von Bauer Maas auch wieder am Niederrhein und eine Tochter wohnt auch wieder in Hönnepel.
Die haben das dann dorthin, wo sie gezogen sind, haben sie erlebt, dass der schnelle Brüter nicht an den Start ging. Aber das ist ja einfach so ein Ausdruck von Macht und Ohnmacht und ja, es ist ja irgendwie was Einmaliges, dass ein Bischof sagt, ich entlasse den Kirchenvorstand, weil der entscheidet nicht so, wie ich das gerne hätte. Also ich, als sie das erzählt haben, war ich so ein bisschen, also fassungslos ist vielleicht, aber irgendwie völlig irritiert, dass sowas geht. Ist das kirchenrechtlich so normal?
Also mir ist das auch im Nachhinein neu gewesen, weil ich das als Kind gar nicht so begriffen hatte. Ja, okay. Ich habe immer eine sehr intensive Beziehung zu dieser Kirche dort vor Ort gehabt. Und mir ist das im Nachhinein alles erst so aufgegangen, als ich dann auch aus Hönnepel weggezogen bin und mich damit beschäftigt habe.
Okay, also der Ort war gespalten. Ich nehme mal an, dass es Menschen gab, die gesagt haben, das bringt Arbeitsplätze, das bringt uns Geld und Leute und Menschen, die Angst vor der neuen Technik hatten und ihre Seele nicht verkaufen wollten.
Richtig.
So wie im ganzen Land es Befürworter und Gegner von Atomkraft damals und heute es gab. Dieser Pfarrer ist ja nicht einfach nur kurz Pfarrer gewesen, sondern über viele Jahre.
Jahrzehnte.
Hat er diesen Graben denn in sich geschlossen oder schließen können?
Ich weiß nicht. Ich glaube, er wäre überfordert gewesen. Er war ein Dorfpfarrer, wie man ihn von früher her so kannte. Alle waren ihm zugetan. Er war bei den Leuten zum Mittagessen. Er spielte gerne Doppelkopf mit den Bauern. Er war immer da. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, die ganze Sache hat ihn auch ziemlich überrollt und überfordert. Er hat seinen Dienst getan und war bei den Menschen. Und ich glaube, dass er am Ende seines Lebens da auch mit dieser Geschichte sehr gerungen hat.
Er war einfach Teil des Dorfes mit seiner Aufgabe, so wie jeder im Dorf seine Aufgabe hat. Und ja, das hat sie sehr geprägt.
Ja, mich hat das sehr geprägt, weil ich schon als kleiner Messdiener immer sehr viel mit dem Pastor zu tun hatte. Ich glaube, dass ich auch so ein bisschen aus der Art geschlagen bin, was meine Familie betrifft, denn meine Brüder sind alle Bauern geworden und ich nicht. Ich hatte immer auch eher den Hang dann zur Kirche hin und hatte dadurch auch viel mit diesem Pastor zu tun. Das fing dann auch schon damit an, dass ich bei ihm im Garten gearbeitet habe, Samstagmorgens nach der Frühmesse, kriegte ich beim Frühstück und dann ging man im Garten und er ging mit seinem Brevier, mit seinem Gebetbuch durch den Garten und irgendwie waren das so Bilder, ja, die sind ganz präsent für mich.
Die auch diese Bilder haben gemacht, dass sie gedacht haben, das will ich auch mal. Also kleine Jungs suchen oder kleine Mädchen suchen sich alle möglichen Vorbilder und denken, das will ich später auch mal machen. Bei ihnen waren es diese Bilder verbunden mit dieser Arbeit, die der Dorfpfarrer damals machte.
Ja, also es gibt so ein Erlebnis, was ich auch sofort wieder erinnern kann. Das ist, als ich mit meinem Vater oben auf der Orgel stand und über die Brüstung guckte und wenn man so will, das heilige Schauspiel da unten sah. Mhm. Also irgendwie hat mich das doch gepackt.
Sie haben diesen Weg, sind Sie dann ja auch beschritten, das erzählen wir später, aber erst, ganz am Anfang habe ich gesagt, es gibt neue Wörter zu lernen, Ehrenamtsentwickler, da kommen wir auch noch zu, aber auch einen neuen Namen und dieser neue Name, ich muss immer noch nachgucken, der heißt Regenfledis. Und Regenfledis hat ganz viel mit ihrer Heimatpfarre zu tun, mit der Kirche und mit dem Pfarrer und wer Regenfledis ist und warum daraus mal eine ganze Festwoche geworden ist, das erzählen wir aber gleich. Burkhard Brücker im Fragebogen. Ich sie nach Regenfledis gefragt und sie haben gesagt, das ist meine Lebensbegleiterin. Wer oder was ist die Äbtissin, so viel verrate ich schon mal, Regenfledis?
Ja, zum einen erstmal die Patronin meiner Heimatpfarrkirche im Dorf, die einzige, die so heißt.
Wollte ich gerade sagen, gibt es in ganz Deutschland noch eine andere?
Nein, es gibt keine mehr.
Ja.
Und sie hat gelebt im 8. 9. Jahrhundert. Sie war eine Nichte Karls des Großen und ihre Eltern haben in Denain, das ist in Nordfrankreich.
In der Nähe von Valenciennes, ne?
Genau, dort haben sie ein Kloster errichtet, Benediktinerinnenkloster, und sie war die erste Äbtissin. Und das Spannende daran, dass dieses Kloster Ländereien hatte, und zwar in Hönnepel. Und dort auf dem Hof, der dort gelegen hat, wurde dann ein Kloster gegründet von Denain aus. Und dort kamen dann Schwestern hin, die auch den Niederrhein dort in Hönnepel missioniert haben. Und die kleine Kirche, die erst ein Marienpatrozinium hatte, wurde dann, nachdem Regenfledis gestorben war, 805 mit ihrem Namen versehen.
Das sind die Anfänge, die ich finde spannenden Anfänge, die Sie aber erforscht haben. Also es gibt einen Artikel von 1991, wo ein junger Theologiestudent das alles herausfindet. Also Sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben versucht, Regenfledis zu finden.
Ja, ich habe versucht herauszubekommen, wie denn diese ganze Geschichte war, warum es diese Verbindung gibt. Mhm. Und 1988 bekam meine Heimatkirche einen neuen Altar. Und das war das erste Mal, dass ich dann versucht habe, dort in Denain eine Reliquie der heiligen Regenfledis zu bekommen für diesen Altar. Ich weiß, dass wir damals mit einigen Theologiestudenten dorthin gefahren sind, gar nicht viel verstanden haben, aber es letztendlich nicht möglich war, eine Reliquie zu bekommen. Da musste ich dann noch einige Jahre warten.
Dieses im Fragebogen habe ich danach auch gefragt. Als ich das erste Mal dahin fuhr und Sie haben ergänzt, habe ich nicht gewusst, wie virulent, sage ich jetzt mit meinen Worten, die Wunde vom Ersten Weltkrieg noch ist.
Ja, das hat man mir nachher erklärt, denn es gab ein Festjahr zum 1200. Sterbetag dieser heiligen Regenfledis.
2005?
2005 war das. Und da habe ich versucht, eine Brücke zu bauen nach Denain, zusammen mit einer Familie dort vor Ort, wo die Frau Deutsch spricht. Und mit ihrem Mann zusammen haben wir praktisch versucht, dass wir dorthin fahren, um am Festtag mit der Gemeinde in Denain zu feiern. Und für mich ganz faszinierend, wir sind ganz früh morgens von Hönnepel mit einem Bus dorthin gefahren an einem Sonntag und kamen dort an und zogen in die Kirche ein und alle Franzosen standen auf. Und da hat mir jemand dann nachher gesagt, also das bedeutet eine ganze Menge, denn die Wunden des Ersten Weltkriegs sind hier in der Bevölkerung immer noch da. Und das Tolle war einfach, dass diese Verbundenheit über diese Jahrtausende auf einmal wieder da war und bis heute ein freundschaftlicher Kontakt dorthin besteht.
Wissen Sie, was ich verblüffend finde? Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was Regenfledis eigentlich bedeutet. Und Sie haben gesagt, es bedeutet Friedens.
Genau, das ist, kommt von dem fränkischen Raginfrede und das bedeutet übersetzt Königin des Friedens.
Und dass diese Königin des Friedens es schafft, ja, nach so vielen Jahren einfach ein Stückchen Heilung, ein Stückchen Versöhnung an dieser Stelle vom Ersten Weltkrieg zu leisten. Also 1100 Jahre, nachdem sie tot ist, das ist doch irgendwie interessant, oder?
Das ist faszinierend, ja. Also für mich persönlich war das ein großes Geschenk, was daraus dann geworden ist. Und in dem Jahr danach sind die Franzosen mit ein oder zwei Bussen nach Hönnepel gekommen. Und in Hönnepel hatte man das ganze Dorf in französische Flaggen gehüllt. Und das ist natürlich ein tolles Erlebnis für einen Franzosen, wenn er dann in dieses Dorf kommt. Ja, das hat die berührt.
Und es ist auch so, dass es mittlerweile in Hönnepel in der Pfarrkirche Regenfledis auch eine Reliquie gibt.
Genau, das war das Tolle für mich persönlich, dass als wir da 2005 waren, ich vorher schon einen Anruf bekam, bring ein Gefäß mit und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und im Gottesdienst wurde mir dann eine Reliquie der Heiligen überreicht.
Was war das für eine Reliquie?
Das ist ein Stück Knochen von dieser Heiligen, den wir dann in der Nacht noch in die Kirche getragen haben. Und er ist heute in einer Reliquienmonstranz, die im Hochaltar steht.
Das heißt, es hat ein bisschen gedauert. Also Sie mussten verstehen, warum es diese Ablehnung gab, als Sie das erste Mal auf die Idee gekommen sind. Aber mit dem, ja, mit diesem Weg, sich versuchen zu verstehen, hat es dann letztlich doch geklappt.
Ja, und wie gesagt, daraus ist dann eine wirkliche Freundschaft auch zu dieser Familie entstanden. Dieses Ehepaar war noch im letzten Jahr in Hönnepöll. Da haben wir 10 Jahre nach dieser Festwoche nochmal zusammen gefeiert. Leider ist der Henri dieses Jahr gestorben. Ich war auch zur Beerdigung. Mhm. Es hat mich total fasziniert, dass ich bei der Beerdigungsmesse auf Deutsch angesprochen worden bin. Mhm. In dieser vollen Kirche. Und denn dieser Mann wurde da auch als ein Brückenbauer dort bezeichnet.
Das Brückenbauen ist das eine, der Frieden. Aber das andere ist ja auch, dass von Frankreich aus der Impuls kam, den Niederrhein zu missionieren. Aber die französische Kirche hat ja ganz andere Bedingungen. Und das sind ja, und eigentlich weiß ich das nicht, aber ich kann mir vorstellen, Sie haben auch nicht viel da mehr vorgefunden, also viel Erinnerung an Regenfledis.
Genau, also man muss ja bedenken, dass der Norden Frankreichs ein sehr armer Landstrich ist. Mhm. Und diese Kirche, als wir da reinkamen, war auch in einem relativ schlechten Zustand, denn das ist ja alles staatlich und es ist relativ schwierig dort. Aber dieser Menschenschlag ist unglaublich sympathisch, was die alles auf die Beine gestellt haben, als wir gekommen sind.
Ich sage nur, willkommen bei den Stieß.
Ja, genau.
Da sind die Menschen, die da leben.
Genau.
Sie wollten gerne Pastor, Pfarrer wie Ihr Vorbild werden, haben sich auch auf den Weg gemacht, aber dann ging der Weg ganz anders weiter. Das erzählen wir aber gleich.
Domradio, das Wort.
Der bekannte impressionistische Maler Claude Monet soll an seinem 80. Geburtstag, als ein Kameramann ihn fotografieren wollte, gesagt haben: Kommen Sie im nächsten Frühjahr und fotografieren Sie meine Blumen im Garten. Die sehen mir ähnlicher als ich.
Ein Text von Pierre Stutz. Willkommen zur zweiten Stunde der Sendung Menschen. Zu Gast ist heute Burkhard Brücker. Mein Name ist Angela Krumpen. Sie haben uns Pierre Stutz mitgebracht, aber eigentlich haben Sie uns den Maler mitgebracht. Sagen Sie uns, warum Sie diese kleine Szene ausgewählt haben.
Ja, die habe ich ausgewählt, weil ich selber mal mit einem priesterlichen Freund in den Gärten von Monet war und verstanden habe, warum dieser Mann so gemalt hat. Wir haben anschließend seine Originalbilder in Paris angeschaut, sind dann an der Seine entlang geschlendert und sahen auf einmal im Frühjahrsregen, warmer Frühjahrsregen, auf einer Brücke Menschen tanzend. Mhm. Und also diese Bilder, diese Blumen, dieses Tanzen, dieses Leben, das hat mich fasziniert. Und als ich bei Pierre Stutz diese Geschichte gelesen hatte, habe gedacht,
Pierre Stutz, genau, ist ein Theologe.
Ein Theologe. Das passt echt. Und dass ein Mensch sich so zurücknehmen kann und seine Blumen eigentlich mehr über ihn sagen als er.
Ja, hat er sich, also wie interpretieren Sie das? Hat er sich zurückgenommen oder hat er eigentlich auf sein wahres Wesen hingewiesen?
Ich glaube, das ist es, das wahre Wesen, was das Äußere gar nicht alles hergibt. Das ist es.
Blumen haben es Ihnen ja sowieso angetan. Am Anfang haben wir ja schon über, genau, das Blütenmeer gesprochen, was Sie jetzt in die Ahekapelle zaubern werden ab heute. Was für eine Beziehung haben Sie denn zu Blumen, dass Blumen so wichtig sind, dass Blumen das Können, das wahre Wesen von jemandem zeigen?
Ja, da gehört ja ganz viel zu. Alleine wenn ich eine Pflanze pflegen will, wenn ich die Blumen im Garten sehe, wenn ich daraus einen Blumenstrauß arrangiere, da ist ja eine Menge drin und da ist ja mehr, als die eigentlich nach außen hin zeigen.
Haben Sie selber einen Garten? Können Sie Blumen pflegen?
Leider habe ich keinen Blumengarten, aber wir haben vor dem Haus einen schönen Innenhof mit einer großen Buche. Und darunter muss man natürlich gut gucken, was man da pflanzt. Und da habe ich einiges gesetzt, zum Beispiel eine Waldrebe, die dort gut gedeiht und auch ihre Blütenpracht entwickelt. Und wir werden ja jetzt am Sonntag auch eine solche Waldrebe an die Aa-Kapelle pflanzen.
Unser Gast in der Sendung Menschen, Burkhard Brücker, ist auf dem Land groß geworden, hat einen Hauptschulabschluss gemacht. Daran ist nichts verkehrt, damit kann man viele Sachen machen. Wenn man aber Priester werden will, ist es ein bisschen schwierig mit einem Hauptschulabschluss. Das wollten Sie gerne und es ging so nicht. Und dann sind Sie fündig geworden und haben sich einen anderen Weg gesucht. Was haben Sie sich ausgedacht, bis Sie mit einem Hauptschulabschluss als Junge vom Bauernhof vom Land Priester werden konnten?
Ja, meine Eltern hatten sich ein bisschen umgehört und es gab eine Gelegenheit in Steyl in den Niederlanden. Dort gab es für junge Leute, die einen Hauptschulabschluss gemacht hatten, die Möglichkeit, eine Lehre zu machen. Man lebte auch mit diesen jungen Herren zusammen.
Mit den Steyler Missionaren.
Mit den Steyler Missionaren. Mit den Patres. Es gab dort einen eigenen Komplex für uns, ein Lehrlingswohnheim. Und wir hatten dort eine sehr intensive Ausbildung und haben auch an Wochenenden teilweise was gemeinsam gemacht. Und das war auch dann für mich so der erste Schritt von zu Hause weg. Und das hat mir dann auch nochmal die Augen geöffnet, sage ich mal.
Inwiefern?
Ja, ich kannte bislang ja nur die Welt meines kleinen Dorfes. Die war für mich alles. Dass es da jenseits der Grenzen auch noch was gibt, war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß, dass das bei meiner Tante Maria, fuhren wir ab und zu nach Krefeld am Wochenende. Und das war ein Erlebnis, eine Welt, die war mir überhaupt nicht bewusst. Und jetzt dann auch noch mal ganz wegzukommen und mal woanders zu leben, das hat mir doch noch mal ganz andere Bilder gezeigt, andere Wege gezeigt.
Und hat Ihnen diese Klostergemeinschaft, das klösterliche Leben mit viel Gebet gefallen?
Ja, vor allen Dingen, weil das bei den Steyler Missionaren auch sehr praktisch ist. Die arbeiten ja auch nebenher und sind also ganz der Welt zugetan, auch viel in der Presse unterwegs. Und es gibt auch dort Freundschaften, die sich entwickelt haben, die bis heute andauern mit einem Pater, Pater Hans Peters, der ist auch journalistisch viel unterwegs. Da besteht der Kontakt bis heute und auch einer meiner Mitstreiter als Lehrling ist Steyler Missionar geworden. Pater Norbert Kolpers, auch einer, der sich sehr aktiv in der Journalie unterwegs ist und da sind Kontakte bis heute lebendig.
Mit diesem Gesellenabschluss konnten Sie Theologie studieren. Es gab einen Kolleg, an dem Sie das konnte. Dann haben Sie Theologie studiert und dann kam das Praxisjahr. Dann waren sie in der Gemeinde und haben sich umgeguckt und haben gedacht, nee, das geht nicht. So sehr ich mir das gewünscht habe, das geht nicht. Was haben Sie damals gemerkt?
Ich merkte, dass diese Strukturen jenseits dessen waren, was ich mir so vorgestellt hatte. Auch da kannte ich mein Heimatdorf, kannte den jährlichen Ablauf und merkte, dass das auf Zukunft immer größer wird. Und habe auch für mich gemerkt, also das kannst du so mit deinem Inneren nicht in Einklang bringen.
Das heißt, dieses Bild, was Sie hatten, jemand, der mit Menschen lebt, der bei denen zu Mittag ist, die Kinder segnet, mit denen Doppelkopf spielt, das hat konstitutiv dazugehört zu Ihrem Bild. Wenn das wegfällt, dann wollten Sie vielleicht noch Theologe sein, aber nicht mehr Priester werden.
Richtig.
Sie haben dann eine Lösung gefunden. Sie haben einfach weitergemacht. Sie haben Sozialarbeit studiert.
Ja, und als Theologe habe ich auch erstmal beim Jugendhof in Vechta gearbeitet. Dort gab es Tage religiöser Orientierung für Schulklassen. Im Team haben wir die Jugendlichen begleitet und parallel dazu habe ich in Vechta an der Hochschule Sozialpädagogik studiert.
Das heißt, Sie haben das, was Sie gelernt hatten, an den Wochenenden gemacht? Und sich damit das Geld verdient, um das nächste Studium zu machen.
Richtig.
Warum denn dann Sozialarbeit?
Ja, das bot sich sehr an. Einmal, weil vieles aus dem Studiengang der katholischen Theologie dort angerechnet werden konnte. Ich konnte mich auch mit meiner Diplomarbeit dort wieder anschließen. Und das hat mir das Ganze auch etwas einfacher gemacht. Ich wollte natürlich auch praktisch arbeiten. Das war dadurch mit den Jugendlichen möglich. Und diese Verbindung war ganz gut, dass ich sehen konnte, hier konnte das eine mit dem anderen verbinden.
Das eine mit dem anderen verbinden ist das Stichwort, weil darin sind Sie gut, so wie Sie das damals beim Studium gemacht haben. Machen Sie das heute eigentlich auch? Sie arbeiten nämlich als Theologe und sind Ehrenamtsbegleiter. Und das hat viel mit Sozialarbeit zu tun. Was das ist, ein Ehrenamtsbegleiter, das erzählen wir aber gleich. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Burkhard Brücker. Burkhard Brücker, Sie haben zwei Studien gemacht. Sie haben Theologie studiert, Sie haben Sozialarbeit studiert und ich finde, Sie haben so ziemlich die perfekte Verbindung, die perfekte Stelle von diesen beiden Ausbildungen im Moment inne. Sie nennen sich Ehrenamtsentwickler. Mit Verlaub, ich finde das ein schreckliches Wort. Es klingt irgendwie so wie im Kindergarten, wo die Erzieher da sind und die auf die Kinder entwickeln und ihre Förderpläne schreiben oder so ähnlich. Aber egal, sie sind das nun mal, Ehrenamtsentwickler. Und das ist eigentlich beides. Sie sind Theologe und sie sind Sozialarbeiter. Was sollen sie denn tun?
Also ich bin in der Gemeinde Heilige Familie in Köln-Dünnwald-Höhenhaus unterwegs. Dort hat die Gemeinde die Stelle ausgeschrieben. Ich bin da jetzt etwa anderthalb Jahre. Und diese Gemeinde ist ja forsch unterwegs. Man hat dort zwei neue Projekte. Eins, das nennt sich Café mittendrin. Mhm. Ein Café an einer belebten, vielbefahrenen Straße. Diese Straße drohte auch zu entvölkern von den Geschäften her. Und man hatte ganz bewusst gesagt, da öffnen wir mal ein Café. Dort arbeiten 50 Ehrenamtliche, die ich betreue. Wir haben ein zweites Projekt unterwegs, das ist das Klamöttchen. Dort kann man Secondhand-Kinderklamotten kaufen. Etwa 30 Ehrenamtliche sind dort unterwegs und ich kümmere mich auch um die Ehrenamtlichen, die in der, sagen wir mal, traditionellen Gemeinde ihre Dienste tun, wie sei es als Kommunionhelfer, als Lektoren, in den unterschiedlichen Bereichen der Gemeinde unterwegs sind.
Und was gibt es da zu entwickeln? Sie schauen die an und dann machen Sie Zielvereinbarungsgespräche, wo Sie in einem Jahr stehen sollen? Ich bin böse, ich weiß.
Nein, das tue ich nicht. Also es ist vor allen Dingen die Begleitung der Menschen, die dort ehrenamtlich arbeiten. Mhm. Es geht viel um Wertschätzung. Es geht darum zu gucken, fühlt sich der Mensch, der dort in seiner Aufgabe ist, wohl? Braucht er Hilfe? Braucht er Unterstützung? Und ich versuche da sensibel zu sein und die Menschen zu begleiten.
Dieses Kaffee, sowohl das Kaffee mittendrin als auch das Klamöttchen, das sind ja, wie soll ich das sagen, also in dieser so ökonomisierten Welt, in der wir leben, wo es halt um bezahlte Arbeit geht und wo man Geld haben muss, um an ganz vielen Dingen teilnehmen zu können, ist das so ein bisschen wie eine Parallelkultur, die sie da entwickeln, dass man eben teilhaben kann, ohne dass der Gewinn im Vordergrund steht oder dass der Preis im Vordergrund steht.
Richtig. Ich denke auch, dass viele, die dort unterwegs sind und mithelfen und mitarbeiten, das aus einer vollen Überzeugung tun. Und das kommt ja bei den Menschen an, die dort zum Beispiel ins Café kommen. Wenn ich merke, dass das jemand mit voller Freude tut und sogar im Team Spaß hat und der nicht aufs Geld guckt und der bringt eine ganz andere Energie und eine ganz andere Motivation mit.
Wie wird es denn? Also als Journalistin moderiere ich zum Beispiel viele Veranstaltungen und meistens stehe ich vor den verschiedenen, was ist der Plural von Publikum, Publikümern, keine Ahnung, die in sich sozial sehr geschlossen sind. Und ganz selten, wie hier im Domforum, ist das sozial offen. Hier mischt sich das, hier mischen sich die Welten und da hören Bürgerliche genauso zu wie Obdachlose, wie was weiß ich, alle Schattierungen dazwischen. Das finde ich aber nur selten in diesem Café. Ich meine jetzt die Besucherstruktur, ja. Nicht die, die das machen. Mischt sich das da oder ist es so was Klassisches, wir machen ein Sozialprojekt und die Bürgerlichen stellen sich hin und geben ihre Zeit her und die Menschen mit wenig Geld können irgendwie einen Kaffee trinken?
Nein, so kann man das nicht sagen. Es sind sehr unterschiedliche Leute, die dorthin kommen. Es ist angefangen mit Pilgern, die unterwegs sind auf dem Jakobsweg, die auf einmal dort auch zu einer Tasse Kaffee sich einfinden. Es kommen Mütter mit ihren Kindern, die morgens Zeit haben und wollen gemeinsam frühstücken. Das ist bei uns möglich. Es gibt Stammgäste. Es gibt ganz unterschiedliche Leute, die dort ins Café kommen, um einfach eine nette Zeit miteinander zu verbringen.
Und wie ist es im Klamöttchen?
Im Klamöttchen ist es wieder ganz anders. Es fängt auch schon bei den Mitarbeitern an, die da ganz anders sind als jetzt die Mitarbeiter im Café. Dort sind vor allen Dingen Familien, die nicht viel Geld haben und dort günstig Klamotten einkaufen können, aber darüber hinaus auch noch eine Verbindung haben ins Fahrbüro, wenn sie wollen. Mhm. Es geht über eine niedrige Schwelle und man hat eben auch verschiedene andere Angebote, die dort sind, wo Menschen geholfen werden kann. Und wir wollen auf Dauer dort auch, was früher so die Caritas gemacht hat, das wollen wir jetzt in einem ganz neuen offenen Punkt, nämlich dem Lotsenpunkt anbieten, dass man dort Hilfe erfahren kann. Mhm. Wenn man zum Beispiel kein Wohnungsgeld mehr hat, dann kriegt man die Information, wo man denn hingehen kann und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt im Herbst auf die Beine stellen.
Haben Sie noch mehr Ideen? Haben Sie noch mehr Pläne für diese?
Ja, wir haben immer wieder mal verrückte Pläne. Zum Beispiel jetzt im Sommer im Café, da wird es einen Mitsingnachmittag geben mit kölsche Musik. Also wir sind immer kreativ unterwegs.
Komm bloß mal singe zu Ihnen.
Nee, das nicht. Aber wir haben auch ganz viele kreative Leute bei uns, die nett Musik machen können und die sich dann zusammentun. Und so meine Aufgabe ist es dann auch, das zu ermöglichen, dass das gehen kann. Und es ist schön zu erleben, wie toll diese Leute da sich einbringen.
Und wie verzahnt ist es mit den Menschen, die in den Gottesdienst kommen, also die sich zum engeren Kreis der Gemeinde gehören?
Ja, das kriegt man immer mal wieder mit, dass dann eben auch Verantwortliche unterwegs sind, die dann zum Beispiel auch ins Café kommen. Oder für mich persönlich ist es immer am deutlichsten, wenn wir den sogenannten Ehrenamts-Danke-Abend machen. Mhm. Im Frühjahr, in diesem Jahr waren über 300 Leute da, die dann den schönen Abend miteinander verbringen, angefangen mit einem Gottesdienst und hinterher ein gemütliches Beieinander. Da merkt man einfach, wie kunterbunt das Ganze ist.
Burkhard Brücke heute zu Gast in der Sendung Menschen, hat viele Talente, hat viel gelernt. Wir haben erzählt, dass Sie die Gesellenprüfung als Schreiner haben, dass Sie Theologie studiert haben, dass Sie Sozialarbeiter sind. Aber in Ihrer Freizeit machen Sie noch einen Job. Dann sind Sie nämlich Domführer. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich schwer, Domführer werden, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, oh, ich mag den Dom so gerne und ich würde ihn gerne Menschen erklären. Ist es dann schwer?
Kommt drauf an. Ich habe ja für mich immer auch gelernt zu fragen und ein Freund von mir, der ist Domführer und ist auch Theologe. Und den habe ich einfach mal angequatscht und gefragt, wie hast du das denn gemacht oder nehmen die auch schon mal Theologen? Und da sagt er, ja, bewirb dich doch einfach mal, denn so ein Theologe guckt auch nochmal anders auf so ein Bauwerk als ein Kunsthistoriker. Und dann habe ich das getan und wurde dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Wir waren mit mehreren in einem Gespräch und sind am Ende zu viert genommen worden. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, es sind mittlerweile 8 Jahre.
Und mussten Sie da viel wissen im Bewerbungsgespräch über den Dom?
Ich musste einiges wissen, aber ich sag mal, das Praktische war Learning by Doing. Mhm. Also mitgehen, man hatte jemanden, der als Betreuer dabei war. Und am Ende wurde man praktisch ins kalte Wasser geschmissen und hat dann selber Domführung gemacht. Und der Chef ist dann auch mal mitgegangen, um das dann auch abzunehmen. Und seither bin ich unterwegs.
Das war die Prüfung. Das ist wie so, wenn man Unterrichtsbesuch
ja,
hat als junger
war
Lehrer.
Ja, so ein bisschen wie eine Prüfung. Mhm. Es gab dann auch ein Auswertungsgespräch. Und aber da seitdem war ich dann dabei und es läuft gut.
Und ist es irgendwie so, dass man das Gefühl hat, man erzählt immer das Gleiche?
Nee, das kann ich für mich nicht sagen. Ich achte auch immer darauf, was für eine Gruppe um mich herum ist. Und je nachdem, welche Teile des Domes zum Beispiel auch gesperrt sind an manchen Tagen, muss ich dann ja schon innerlich umzwitschen und mal gucken, was ich denn jetzt noch erzählen kann. Und der Dom ist ja auch nicht nur ein statisches Gebäude, sondern im Jahr passiert ja auch eine Menge da drin. Und so kann man eben auch immer auf Aktuelles, was gerade im Dom passiert, eingehen.
Das heißt, Sie gucken, wer ist das eigentlich und was gibt es denn alles gerade?
Genau.
Dann wird es wahrscheinlich jedes Mal neu sein.
Richtig.
Oder jedes Mal so, wie es für die gut ist. Ich bin mal morgens zur Arbeit gekommen und ein Domführer stand da mit einer Horde Kinder und wollte ihnen erklären, dass man im Dom ruhig sein muss. Und das gelang ihm nicht so richtig. Und auf einmal hatte er einen Geistesblitz und sagte, ihr kennt doch eine Moschee. Und dann haben die Kinder genickt und gesagt, eine Moschee muss man doch leise sein. Dann haben sie wieder, das waren jetzt keine Kinder, die alle so aussahen, als hätten sie einen Migrationshintergrund. Und dann hat er gesagt, so ist es hier auch. Ich fand das sehr lustig. Welche Erfahrungen machen Sie mit Kindern?
Also ich finde Kinder immer sehr faszinierend, weil ich sage immer, ich gehe da hin und habe das Gefühl, nach 10 Minuten ist man mitten in einem Gespräch mit denen und braucht eigentlich das ganze Wissen nicht abspulen, sondern das ergibt sich in dem, was die Kinder dann so fragen. Denn meistens ist es so, dass man nach 10 Minuten schon den ersten an der Hand hat und die Eltern spielen schon keine Rolle mehr und man erobert sich dieses Gebäude.
Wenn Sie sich dieses Gebäude für sich selbst, also nicht für den Domführer Burkhard Brücker, sondern für Burkhard Brücker erobern, wo gehen Sie dann hin?
Ich gehe immer in den mittelalterlichen Teil, also in den Chorraum der Kathedrale, stelle mich da in der Nähe der Achskapelle. Das ist praktisch die letzte Kapelle, wenn man geradeaus durchgeht. Mhm. Dort stand ursprünglich auch der Schrein der Heiligen Drei Könige. Das ist so ein ganz dichter Ort und auch ein sehr ursprünglicher Ort dieser gotischen Kathedrale.
Würden Sie sagen, das ist mein Lieblingsort im Dom? Und gibt es auch ein Lieblingskunstwerk, oder?
Ja, ich finde den klaren Altar so faszinierend, weil man den verschieden klappen kann. Der stand ursprünglich mal in einer Kirche von Ordensfrauen. Und da habe ich für mich so das Erzählen, dass ich den Leuten sage, je nachdem, was für ein Festtag war, wurde der Altar dann komplett aufgeklappt. Dann wurde die Festtagsseite gezeigt und im Advent wurde er dann ganz zugemacht. Und man kann ihn auch mal noch einmal wieder öffnen. Dann ist es die Zeit des Jahreskreises. Und dann sage ich für mich immer, wenn die Frauen morgens in die Kirche kamen, dann wussten die, je nachdem, wie der Altar geklappt war, ob es mittags was Gutes zu essen gibt.
Und haben Sie Ideen, also was Sie, so eine thematische oder irgendwie eine Führung zu entwickeln, die es noch nicht gibt? Gibt es da was, wo Sie sagen, das würde ich gerne mal machen?
Da würde ich, glaube ich, mir nochmal die Zeit gönnen, um in Stille durch den Dom zu gehen, um auch sowas zu entdecken. Also ich habe das jetzt für mich noch nicht so im Kopf. Es ist ja auch immer so, je nachdem, was für ein Wetter ist, dann hat man zum Beispiel die Fenster eher im Blick, weil das so faszinierend ist, dass an der Nordseite die Fenster so hell sind, obwohl da überhaupt kein Licht direkt hinkommt. Das finde ich also selber immer ganz spannend. Also da könnte man sicherlich nochmal was machen. Aber vielleicht ist das ein bisschen Zukunftsmusik für mich.
Burkhard Brücker, unsere Zeit in der Sendung Menschen geht zu Ende, aber als ich über Sie nachgedacht habe, als ich diese Sendung geschrieben habe, habe ich gedacht, ich kann hier nicht aufhören, ohne dass ich Sie nach diesem besonderen Bezug zu Symbolen und Ritualgegenständen gefragt habe. Sie haben dafür gesorgt, dass Glocken restauriert wurden, also durch einen Glockenmeister in Maria Laach, und dann gab es ein Glockentonqualitätsgutachten oder so. Sie haben Kreuze restaurieren lassen. Sie wandern nach Frankreich und warten Jahre, bis sie eine Reliquie bekommen. Sie haben Gewänder restaurieren lassen. Sie haben ein neues Gewand, darauf ist ein alter Stoff appliziert. Sie schaffen Kerzen und so weiter. Also mein Eindruck ist, dass alles, was Symbol ist oder was zu Ritualen gehört, eine große Bedeutung hat. Ist es so? Und wenn ja, warum?
Also ich denke schon, dass Symbole eine große Bedeutung haben. Nicht umsonst steht als ein zentrales Symbol das Kreuz im Christentum. Aber wenn Sie mich so fragen, fange ich jetzt erst an, darüber nachzudenken, warum ich denn das so mache. Das hat ja für mich immer auch einen konkreten Bezugspunkt gehabt. Zum Beispiel, wenn ich die Osterkerzen für meine Heimatpfarrkirche gemacht habe und gleichzeitig mit meinem damaligen Heimatpfarrer die Liturgie für Ostern vorbereitet habe. Das hatte also immer Bezüge. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass ich für diese Bezüge, die sich dann so herausentwickelt haben, immer auch ein Symbol gefunden habe.
Also es hat ja dann auch viel mit Geschichte zu tun. Also wenn ich an das Gewand denke, an das Kreuz denke, an die Glocken denke, es ist ja nicht so, dass man, also Symbol ist ja erstmal frei, ob das jetzt was ist, was ich jetzt schaffe, oder ob ich einen Ritualgegenstand, der ein Symbol ausdrückt, aus der Geschichte nehme. Aber es hat viel bei Ihnen mit Geschichte zu tun, mit Dingen, die eigentlich schon vergessen sind, kaputt sind.
Genau, so war das ja auch für die A-Kapelle, da war ja die Glocke auch kaputt. Und wir haben dann den Glockensachverständigen, den Maria Lach, aufgesucht, der uns dann auch gesagt hat, dass sie an zwei Stellen gerissen ist und hat uns den Vorschlag gemacht, dass er uns die Glocke genauso wie sie jetzt war, neu gießt mit dem neuen Datum. Und dann habe ich eine Spendenaktion ins Leben gerufen und in einem Jahr konnten wir dann für die A-Kapelle eine zweite Glocke auch gleichzeitig gießen lassen, die dann der heiligen Regenfledis auch wieder gewidmet ist.
Und die dann zusammen irgendwie Musik machen, die beiden Glocken?
Die machen jetzt Musik und werden auch mit der Hand gezogen.
Okay. Also das ist so dieses, sie entdecken Dinge, die mal schön waren,
ja,
die aber nicht mehr schön sind und auch nicht mehr beachtet werden. Und das ist der, ja, es ist die Verbindung zu diesen Dingen, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch hier nicht mit Füßen getrampelt werden.
Richtig, das ist oft so mein Erleben, genauso wie ich jetzt im Winter in Hönnepel war und ein Kreuz in einer kleinen Kapelle auf dem Friedhof gesehen habe, das ich auch selber mal aus Stahl mitgebracht habe und das war in einem ganz schlechten Zustand. Und dann geht das bei mir sofort los nach dem Motto, was kannst du denn tun? Da werde ich dann kreativ. Und so ergibt eins das andere, dass der ein Schreiner aus der Eifel das Kreuz, also den Kreuzesbalken wieder in Ordnung gemacht habe. Ich habe den Christus dann selber farblich wieder nachgefasst und jetzt hängt es auch seit dem Weißen Sonntag wieder in der Kapelle.
Sinn macht das ja vielleicht einfach für den Gegenstand, dass er seine Würde zurückbekommt, aber so richtig Sinn macht es doch eigentlich erst, wenn Menschen wieder einen neuen Bezug dazu haben. Sie haben den, sonst würden sie sich dafür nicht einsetzen. Aber gelingt es auch, dass andere Menschen dann dazu einen Bezug haben? Also damit es wirklich wieder lebendig wird.
Ich denke immer dann, auch wenn man darüber ins Gespräch kommt, wenn man mit Menschen über so etwas spricht, das ist ja alleine schon die Frage, dass man überlegt, wie können wir das denn jetzt machen, dass das Kreuz wieder restauriert wird. Das bin ich ja dann nicht alleine, sondern ich frage ja auch immer. Und daraus ergibt sich ja dann wieder etwas.
Ich komme nochmal zurück auf die Postkarte, die Sie mitgebracht haben. Das hatte ich ihm immer auch versprochen. Aus der Aachekapelle auf dieser Postkarte ist einmal, sieht man die Umgebung, also Kühe, da wo sie steht. Und dann sieht man von außen die Kapelle, aber man sieht rechts und links oben auch Gegenstände aus der Kapelle, aus dem Innern. Das ist einmal eine Statue und das ist ein Altarbild. Und dieses Altarbild hätte, wenn man das so restauriert hätte, wie das dann mal war, 20.000 Euro gekostet. Sie haben einen sehr kreativen Weg gefunden über eine Fototechnik, das so, ja, so wieder nachzuschöpfen, dass es jetzt da hängt. Und das ist so ein Bild, ist das ein mittelalterliches Bild? Was ist das für ein?
Das ist ein barockes Bild, und zwar die Krönung der Mutter Gottes. Links ist Jesus, der Auferstandene, also auch mit seinen Wunden zu sehen, und rechts Gott Vater, etwas im Hintergrund, von oben die Geistestaube. Und ich fand dieses Thema klasse, weil das einfach was über den Menschen sagt. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und wir haben eine Hoffnung, auf die wir unterwegs sind. Und das war für mich so ein Thema, was für mich in diesem Altar ganz gut passen würde. Und so war ich dann auf der Suche nach einem Bild, das das gut ausdrückt und was eben auch stilmäßig zu diesem barocken Rahmen passt.
So, also Sie haben, das hört man ja sofort, Sie haben zu dem Motiv und zu der Art und zu der Zeit eine Verbindung und verbinden das mit Inhalten, also mit der Hoffnung, mit dem, was ein Mensch ist, mit dem Menschenbild und mit der Hoffnung, die Menschen haben können im Christentum. Aber was ist mit den Pilgern, mit den Wallfahrern, die jetzt da hinkommen? Also erleben Sie, dass andere Menschen, dass für andere Menschen das so eine innere Bedeutung bekommt? Also nicht, dass man darüber redet, sondern dass man, vielleicht geht es, ist das der Anfang, dass eben dieses Bild, dieses barocke Motiv für Menschen selber eine spirituelle Bedeutung bekommt?
Ich denke auch immer, dass man das dann auch erklären muss, weil die Erfahrung, die ich habe, ist, wenn ich in einem Gottesdienst dort bin, dass ich auch mal über das Bild spreche, dass ich dort die Menschen mit hinnehme, dass sie dafür ein Gefühl bekommen. Oft ist es nach außen immer für viele, es ist schön, aber es hat eben auch eine Bedeutung. Und da versuche ich das eben aus meinem Erleben heraus zu erklären Und das ist auch dann für die Menschen, die dort zum Gottesdienst gehen, sehr einsichtig und die Menschen geben es mir dann auch wieder zurück.
Wenn die Fee käme, ganz am Ende dieser Sendung, und fragen würde, lieber Burkhard, du hast einen Wunsch frei, was soll in deinem Leben noch passieren? Was sollte noch passieren?
Ja, das weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe so die Erfahrung, dass immer was passiert, dass sich immer etwas ergibt, genauso wie das mit der A-Kapelle. Das hatte ich mir ja nicht ausgedacht, das ergab sich irgendwann. Und so bin ich sehr hoffnungsvoll, dass immer auch noch wieder was Neues passiert. Und vielleicht in den nächsten Tagen, ich weiß es ja nicht, wenn die Menschen in die Eifel kommen.
Das sagen wir am Ende nochmal. Sie können einfach nochmal einladen in dieses Blütenmeer. Ich sage es nochmal, wirklich unglaublich, wenn es auch nur halbwegs so ist wie auf diesem Foto, dann werden Sie ein Blütenwunder erleben. Das ist wo? Wo ist das? Wo kann man das sehen?
Also in der Nähe von Nettersheim. Man fährt also, wenn man mit dem Auto kommt, über die A1, Ausfahrt Nettersheim, hält sich einfach Richtung Blankenheim. Da kommt man automatisch nach Engelgau und dort geht rechts eine Straße ab. Da hängt auch ein großes Banner, A-Kapelle. Dann kommt man dorthin.
A-Kapelle in Blüte steht hier.
Ja,
man
genau.
Wird es eigentlich, also A-Kapelle in Blüte, das müssen Sie behalten. Und dann haben Sie 4 Tage lang Gelegenheit, die unterschiedlichsten Dinge zu erleben. Eine Lesung vom Hohen Lied und Musik und Gottesdienste und Eifeler Café. Ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, danke, dass Sie da waren.
Und ich danke Ihnen auch.
Viel Vergnügen. Bringen Sie Ihre Blumenladung heil in die Eifel.
Ja, drücken Sie mir die Daumen. Ich fahre gleich los.
Ich drücke Ihnen ganz entschieden die Daumen. Und vielleicht schicken Sie mal ein paar Fotos. Ich würde gerne sehen, was draus geworden ist.
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute, nicht nur für diese 4 Tage, sondern überhaupt. Ich danke allen, die eingeschaltet haben. Und wer weiß, vielleicht war eine Inspiration dabei, die Sie für sich nutzen können. Das würde mich freuen. Am Mikrofon war Angela Krumpen.